Herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast des Behördenspiegel. Ich heiße Thomas Petersdorf und heute haben wir folgende Themen für Sie. Mehr Raum für neue Mobilität. Mit dem Verkehrsentwicklungskonzept 2030 will Stuttgart die Verkehrswende meistern. Doch fehlt es bei der Umsetzung an öffentlichen Flächen. Eine Recherche. Deutschland, deine Bürokratie. Ein Gespräch mit NKR-Mitglied Dr. Rainer Holzschneider über grenzenlose Genauigkeit, Versäumnisse der Regierung und den Wert der Digitalisierung. Und Mangelware Funkfrequenz. Dieser Tage eignete sich die ordnungspolitische Zuteilung der 450 MHz Frequenzen. Glücklicher Gewinner? Die Energiewirtschaft. Warum das Urteil falsch, in gewisser Weise aber doch richtig war, kommentiert Behördenspiegel-Herausgeber und Chefredakteur Uwe Proll. Wie nur wenige Regionen der Republik stehen Baden-Württemberg und seine Landeshauptstadt Stuttgart für den Automobilbau in Deutschland. Während einige Konzerne von dort aus die Geschicke eines bedeutenden Teils der deutschen Industrie lenken, will die Stadt selbst jedoch andere Wege einschlagen. Nachhaltiger, grüner und innerstädtisch autoärmer soll es auf Stuttgart Straßen werden. Mit dem Verkehrsentwicklungskonzept 2030 soll die Verkehrswende gelingen. Probleme gibt es hingegen bei verfügbaren Flächen im öffentlichen Raum, wie der folgende Beitrag zeigt. Sprecherin ist Tanja Clement.
Rund 42 Stunden verbrachten Stuttgarter Autofahrerinnen und Autofahrer im Jahr 2019 durchschnittlich im Stau. So das Ergebnis einer Studie des Verkehrsdatenanbieters INRIX. Zwar ist die Verkehrsbelastung damit tendenziell rückläufig, doch mithilfe intelligenter Vernetzung aller Mobilitätsoptionen will man im Ländle noch mehr erreichen. Das Motto lautet Teilen statt Besitzen. Die Chancen intermodaler Lösungen sind vielfältig. Eine besteht in der Flächenumverteilung im öffentlichen Raum. Konkret heißt das, fest installierte Stellplätze für Fahrräder oder Motorroller statt großer Autoparkflächen. Das spart nicht nur Platz, sondern führt im Idealfall zu einer nachhaltigen Änderung im Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern, so die Einschätzung von Experten. Um diesen Wandel proaktiv zu gestalten, hat man in Stuttgart die PolyGo-Card geschaffen, eine Universalkarte mit Bezahlfunktion, mit der alle öffentlichen und privat angebotenen Dienste genutzt werden können. Vor allem für Bewohner des Stuttgarter Speckgürtels sollen so Anreize geschaffen werden, auf das Auto zu verzichten und stattdessen mittels Park and Ride den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Dieser soll zusätzlich weiter ausgebaut werden, sodass am Ende eine Kombination aus Flexibilisierung durch On-Demand-Angebote, Expresslinien und E-Taxis, die in Stuttgart als Teil des ÖPNV behandelt werden, für die Menschen zur Verfügung steht. Um dabei emissionsärmer unterwegs zu sein, soll bei der Busflotte vermehrt Wasserstoff und Elektrotechnik zum Einsatz kommen. Für den eigenen Fuhrpark der Stadt sind alternative Antriebe bei der Neubeschaffung schon seit 2016 Pflicht. Doch die Schritte in Richtung Mobilitätswende haben ihren Preis. Nicht nur müssen die entsprechenden Fahrzeuge erst einmal beschafft werden, sie benötigen überdies eine eigene Infrastruktur, was bei Angeboten des ÖPNV auch eine Umrüstung der Betriebshöfe bedeutet. Die zusätzlichen Investitionen treffen die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in einer unglücklichen Zeit. Denn seit Einsetzen der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen drastisch eingebrochen. Der Rückgang zahlender Kundschaft hinterlässt dabei nicht nur ein Loch in der Kasse der SSB, sondern erschwert zugleich eine Erfolgsmessung der bereits implementierten Lösungen. Komplikationen gibt es darüber hinaus beim Ausbau der Infrastruktur, da der öffentliche Raum langfristig nur rund 15-20% aller Ladevorgänge abdeckt. Deutlich mehr Potenzial besteht im nicht öffentlichen bzw. halböffentlichen Raum, der etwa Parkhäuser, Einkaufszentren oder Autohäuser einschließt. Dieser aber wird nicht durch das Verkehrsentwicklungskonzept erfasst. Trotz fehlender Fläche will die Landeshauptstadt den Bestand ihrer Ladepunkte bis 2023 um 600 auf insgesamt 1000 Stück im öffentlichen Raum steigern und zudem zwei neue Wasserstofftankstellen bauen. Not macht bekanntlich erfinderisch, zumal im kommunalen Raum, wo Ressourcen wie Geld, Personal und Fläche nie ausreichend zur Verfügung stehen. Ganz allein im Regen steht die Stadt allerdings nicht, denn das Land Baden-Württemberg hat sich ebenfalls einen Wandel der Mobilität auf die Fahne geschrieben und unterstützt die Kommunen des Landes mit einer breit aufgestellten Förderung. Ziel der Maßnahmen ist es, perspektivisch zum Leitmarkt für E-Mobilität in Deutschland zu werden, heißt es aus dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg. Da der öffentliche Raum die benötigten Laderessourcen nicht allein leisten kann, will das Land es für die Privatwirtschaft attraktiv machen, Lademöglichkeiten zu schaffen. Hierfür wurde das Förderprogramm Charge at BW aufgelegt, das öffentliche und private Maßnahmen gleichermaßen mit bis zu 2.500 Euro unterstützt. Zudem braucht es auch durch Änderungen in den Förderaufrufen einen Wandel in der Beschaffungskultur, sodass statt einzelnen Fahrzeugen direkt ganze Flotten oder zumindest Teilflotten mit klimaneutralen Antrieben neu eingekauft werden. Um dies zu erreichen, will man unter anderem mit Anpassungen im Ordnungsrecht, aber auch mit der Schaffung von Benutzervorteilen arbeiten.
Und noch ein Hinweis für alle Kurzentschlossenen. Am 2. Dezember findet der Behördenspiegel Online-Kongress öffentliche Infrastruktur statt. Es erwarten Sie spannende Beiträge, unter anderem zu den Themen Infrastruktur und neue Mobilität. Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.öffentliche-infrastruktur.de. Drosseln wir ein wenig das Tempo und kommen zu etwas anderem. Bürokratie in Deutschland steht im Ruf, zäh und überkomplex zu sein. Das bremst nicht nur die Verwaltungsarbeit, sondern verursacht mitunter auch enorme Kosten. Im Jahr 2006 wurde darum mit dem Ziel des Bürokratieabbaus der Nationale Normenkontrollrat eingerichtet. Rund 5 Jahre später lieferte die Bundesregierung auch ein Erklärvideo nach.
Bürokratie ist aber vor allem eins, sehr komplex. Aktenberge kann man deshalb nicht einfach wegwischen. Auch die Bearbeitungszeit ist nicht gleich auf den ersten Blick zu lang. Verwaltungswege können beschleunigt werden. Aber man muss genau hinsehen. Damit Regeln einfacher werden, hat die Bundesregierung den Normenkontrollrat, kurz NKR, eingesetzt. Er überprüft die Regeln und berät die Bundesregierung. Er macht Vorschläge zur Senkung von Kosten und damit auch zum Abbau von Bürokratie. Einfaches Recht, das hat Zukunft.
Soweit das Versprechen. Aber wie sieht die Realität aus? Um das zu erfahren, sprach meine Kollegin Dr. Eva-Charlotte Proll mit Dr. Rainer Holzschneider, Staatssekretär außer Dienst und seit 2016 Mitglied des NKR.
Hallo, Herr Dr. Holzschneider, und Dankeschön für Ihre Zeit.
Ja, gerne. Ich gebe Ihnen gerne ein bisschen Auskunft über den NKR und unsere Arbeit.
Sie haben kürzlich Ihr Jahresgutachten an die Bundeskanzlerin übergeben. Hat die Regierung Ihre Anregungen der vergangenen Jahre berücksichtigt?
Das kommt drauf an. Also, ich will mal positiv anfangen. Unsere Hauptaufgabe ist ja, die Folgekosten von Gesetzen einzuschätzen und dem Kabinett und den Abgeordneten, die dann später ja das Gesetz erst beschließen müssen, Anhaltspunkte an die Hand zu geben, was es denn kosten wird, wenn man das Gesetz umsetzt. Das BEG 3, so nennen wir das in Kurzform, also das dritte Bürokratieentlastungsgesetz, hat eine erhebliche Entlastung der Wirtschaft gebracht. Und zwar wird das geschätzt auf über 1 Milliarde Euro. Ein zweites positives Beispiel: Wir haben seit langem darauf gedrängt, dass jedes Gesetz, wenn der jährliche Erfüllungsaufwand über 5 Millionen ist, immer auch eine qualitätsgesicherte, also durch eine unabhängige Stelle überprüfte Evaluation der Gesetze vorgenommen werden. Das ist eine wirklich positive Entwicklung. Guckt man sich etwa die Frage der Digitalisierung an, guckt man sich die Frage der Umsetzung des OZG, also des Online-Zugangsgesetzes, an, dann muss man feststellen, dass sich da die Regierung doch sehr schwer tut und das geht nur zäh voran. Also die Umsetzung in einigen Punkten läuft es gut. Da werden sogenannte Gesetzgebungslabore in Gang gesetzt und zwar mit den Praktikern, das ist das Entscheidende, immer adressatenorientiert. Und das läuft dann sehr gut und dann kann man auch gute Vorschriften daraus entwickeln. Aber wenn man das nur in Einzelpunkten macht und sich nicht generell durchringen kann, im Grunde so etwas bei allen Gesetzen zu machen, nämlich mit den Adressaten vorher zu sprechen, dann kommen die Gesetze natürlich nicht so gut heraus, wie sie herauskommen könnten. Und das finden wir natürlich bedauerlich. Aber da gibt es natürlich zähe Widerstände in den Ressorts, denn nach der Devise, das haben wir doch immer schon so gemacht, verabschiedet man sich nicht so gerne von alten Gewohnheiten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen pauschal, aber da ist etwas dran.
Herr Dr. Holzschneider, Sie kritisieren in Ihrem Jahresbericht, was das Thema Bürokratieabbau angeht, ja auch das Beispiel Grundrente. Was ist da im Gesetzgebungsprozess schiefgelaufen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den wir kritisiert haben. Lassen Sie mich nur noch einen Satz der Kritik sagen. Die härteste Kritik haben wir im Verfahren geübt an der Bundesregierung, weil wir leider seit 1,5 Jahren feststellen müssen, dass die Fristen, die Zeit, die uns eingeräumt wird, massiv unterschritten wird. Oft werden wir mit wenigen Tagen, manchmal nur mit einem Tag, vor quasi vollendete Tatsachen gestellt. Und das können wir natürlich nicht akzeptieren. Das wollte ich noch unbedingt eben kurz anbringen. Bei der Grundrente ging es ja darum, das war schon eigentlich länger vorgesehen, dass man für den Arbeitnehmer, die 35 Jahre Beitrag geleistet haben, aber einen sehr niedrigen Beitrag, eine Grundsicherung einführt im Alter. Und das sollte ursprünglich im Wege einer Bedürftigkeitsprüfung gemacht werden. Und da hatten sich auch schon Arbeitsgruppen gebildet. Leider wurde dann im November 19, also noch ein Jahr später, plötzlich die ganze Geschichte abgekippt. Und statt einer Bedürftigkeitsprüfung sollte nun plötzlich eine automatisierte Einkommensprüfung in Zusammenarbeit mit den Finanzämtern umgesetzt werden. Das könnte man von außen gesehen vielleicht als eine gute Idee ansehen. Aber erstens wurde kein Experte gefragt, ob das denn geht. Und die Finanzverwaltung hat natürlich mit Grundsicherungsfragen überhaupt nichts zu tun, während die deutsche Rentenversicherung damit sozusagen täglich beschäftigt ist. Und da hat es eine Arbeitsgruppe gegeben. Trotzdem wurden die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe einfach nicht berücksichtigt. Und das finden wir absolut unmöglich. Man hat Experten, man fragt sie und dann wird es von der Bundesregierung einfach nicht beachtet. Und dann ist es so gekommen, wie wir es befürchtet haben. Es musste dann mitgeteilt werden, dass das einfach gar nicht der Fall sein kann, weil die entsprechenden Verwaltungsbehörden das gar nicht in dieser Zeit umsetzen können. Das war das Problem.
Kommen wir vielleicht nochmal wieder zurück auf die Digitalisierung. Wie wichtig ist die Digitalisierung für die Verwaltungsmodernisierung im Allgemeinen?
Ja, die ist natürlich extrem wichtig. Man kann sich ja vorstellen, Oberziel ist ja immer eine bürgernahe Verwaltung, die schnell arbeitet und die mit geringmöglichstem Aufwand arbeitet. Das heißt, die möglichst wenig Steuergeld einsetzt, um die notwendigen Leistungen zu erreichen für die Bürger. Und es ist klar, die Digitalisierung erlaubt ja viel schnellere Verfahren. Und da haben wir einen Eckpfeiler sozusagen, den wir dafür bräuchten. Das ist das Registermodernisierungsgesetz, was ja auch Gott sei Dank jetzt Ende September im Kabinett durchgekommen ist. Aber es ist eben so, wir haben uns oder die Regierung, wir genauso, machen sich ja enorme Gedanken, wie kriegt man die Registermodernisierung hin bei gleichzeitiger voller Einhaltung der Datenschutzproblematik. Und da hat sich ein sogenanntes Four-Corner-Modell durchgesetzt. Das heißt also, die abfragende Behörde dürfte nur über einen sogenannten Intermediär, also über eine unabhängige Stelle, darf sie, nachdem diese unabhängige Stelle geprüft hat, ob die Behörde zu der Abfrage der Daten überhaupt berechtigt ist, kriegt sie erst die Verbindung über die zentrale Personalnummer dann zu der anderen Behörde, die die gewünschten Daten hat. Und das Ganze wird auch noch protokolliert und der Bürger kann über ein Datencockpit sich das alles anschauen. Das ist ein sauberes Modell aus unserer Sicht, denn dann, wenn man das hat, können die Register untereinander die Daten austauschen, also im konkreten Einzelfall. Und das wäre dann die Voraussetzung für sehr viel schnellere Verwaltungsverfahren, damit könnten wir Milliarden Euro einsparen.
Schauen wir vielleicht doch nochmal auf die Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Die Corona-Krise hat viele Verwaltungen an das Limit eben dieser Leistungsfähigkeit gebracht. Wie kann sie sich besser auf solche Herausforderungen vorbereiten und was braucht die Verwaltung, um resilienter zu werden?
Wir haben eine neue Initiative gestartet, das nennen wir Initiative Moderne Verwaltung. Für Organisations-, Personalentwicklung und anderes sollte ein unabhängiger Expertenrat geschaffen werden, der die Regierung unabhängig berät. Und insofern meinen wir, dass analog wie der NKR, wir beschäftigen uns mit den Gesetzesfolgen insbesondere und den Kostenstrukturen und Bürokratieabbau. So sollte auch ein Expertenrat vorhanden sein, der die Regierung permanent darauf hinweist, wo man in der Verwaltungsstruktur etwas besser machen könnte.
Eine abschließende Frage, Herr Dr. Holzschneider. Den NKR gibt es im kommenden Jahr 15 Jahre. Die Laufzeit wurde ja ursprünglich antizyklisch zu den Bundestagswahlen geplant. Jetzt fällt beides im kommenden Herbst zusammen. Warum braucht es den NKR auch die nächsten 15 Jahre?
Dieses Modell hat sich im Prinzip bewährt aus unserer Sicht und wohl auch aus der Bundesregierung, denke ich. Das zeigen die entsprechenden Berichte ja. Auch wenn wir immer ein bisschen mehr wollen, als die Regierung dann umsetzen kann. Aber das ist klar, man muss sich ja mal in die Situation eines Ressorts vorstellen und wir kommen dann an und sagen, das habt ihr aber hier nicht ordentlich ausgerechnet, da habt ihr zu sehr durch die rosa Brille geguckt und wolltet die Kosten da minimieren, ihr müsst das und das und das noch berücksichtigen. Dann ist das natürlich zusätzliche Arbeit, das wird möglicherweise als schon wieder NKR empfunden. Aber ich glaube, es geht nicht anders, weil eben nur eine unabhängige Instanz kann der Regierung gute Ratschläge geben.
Herr Dr. Holzschneider, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben sehr deutlich gemacht, was die Arbeit des NKRs ist und warum diese so wichtig ist und warum wir den NKR auch in Zukunft weiter brauchen. Danke sehr.
Ja, gerne, Frau Dr. Poll. Es war mir ein Vergnügen.
Das war Dr. Rainer Holzschneider im Gespräch mit Dr. Eva-Charlotte Proll. Verweilen wir noch ein wenig bei der Digitalisierung. Funkfrequenzen sind ein knappes Gut. Sie gibt es nur einmalig. Man kann sie nicht produzieren, vermehren und auch nicht duplizieren. Daher ist der Streit und Wettkampf um sie besonders groß. Wie groß, zeigte sich jüngst noch bei der Vergabe der 450 MHz-Frequenzen, die laut Entscheidung der Bundesnetzagentur nun doch nicht an Behörden mit Sicherheitsfunktion, sondern an die Energiewirtschaft gehen sollen. Warum das Urteil eigentlich falsch, perspektivisch aber doch richtig ist, kommentiert nun Behördenspiegel-Herausgeber und Chefredakteur Uwe Proll. Sprecher ist Benjamin Stiebel.
Ein Kuriosum ereignet sich dieser Tage mit der Vergabe der 450 MHz-Frequenzen. Jahrelang war davon die Rede, dass Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen ihr Netz hiermit auf Breitband bringen könnten. Es wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, das in zwei verschiedenen Kapiteln auch zwei unterschiedliche Positionen darstellte. Die eine sprach sich für die Vergabe der 450 MHz-Frequenzen an die BOS aus. Die andere befürwortete die Vergabe an die Energiewirtschaft, damit diese ein kritisch sicheres Funknetz erhalte, um im sogenannten Blackout gewappnet zu sein, also falls Energieversorgungsnetze ausfallen. Da auf der Fachebene keine Einigung zu erzielen war, einigte man sich, es müsse eine politische Entscheidung auf Ebene der Bundesregierung getroffen werden. Eines muss man ganz klar sagen. Die Innenminister von Bund und Ländern haben die Angelegenheit nicht mit entsprechender Priorität behandelt, haben das Thema viel zu spät adressiert und nun gehen sie als Verlierer aus dem Ring. Eine Entscheidung der Bundesregierung blieb aus. Nun hat die Bundesnetzagentur entschieden, die Frequenzen gehen an die Energiewirtschaft. Nur das, was dort dann nicht mehr gebraucht wird und übrig bleibt, könnten Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr dann verwerten. Ein fatal falsches, wie in gewisser Weise auch richtiges Urteil. Sowohl Polizei und Feuerwehr brauchen neue Frequenzen, auch die Energiewirtschaft braucht ein sicheres Netz, um den Blackout zu managen. Es muss also kurzfristig etwas passieren und seitens der öffentlichen Hand Geld in die Hand genommen werden. Ob nun 450 MHz oder andere Funkfrequenzen, nichts führt an einer völligen Neuausrichtung des Digitalfunks für die Sicherheitsbehörden vorbei. Der wird zukünftig nur noch per Satellit erfolgen, weil sich der gesamte Markt dorthin entwickeln wird. Um dort aufgestellt zu sein, müssen jetzt die Weichen gestellt werden, statt sich in einem Rückzugsgefecht um die Frage der Verwertung von Resten des 450er MHz-Bandes zu verfangen. So gesehen ist die Entscheidung gegen Polizei und Feuerwehr eine gute, denn die Organisationen sind jetzt gezwungen, sich schnell auf eine neue, langfristige Zukunftsperspektive zu verständigen, statt sich unnötig mit Zwischenlösungen abzugeben.
Das war's für heute. Mehr vom Public Sector Insider gibt es in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Wir hören uns am Dienstag.